Johannes Evangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 23, hört das Wort Gottes. Ich bete aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine Wahrheit. Deine Wahrheit wird auf ewig bestehen. Himmel und Erde werden eines Tages in deinem Gericht vergehen, aber deine Wahrheit bleibt. Und Herr, wir bitten, dass du diese Wahrheit in unser Herz pflanzt. Herr, wir wollen sein wie der Mann im Psalm 1, der Tag und Nacht nachsinnt über dein Gesetz. Und Herr, wir wissen, je mehr wir von deiner Wahrheit haben und je mehr wir über deine Wahrheit nachdenken, umso mehr Frucht bringen wir in unserem Leben. Bitten wir, Herr, sei uns gnädig und bringe du Frucht durch dein Wort und deinen Geist. Bitten in Jesu Namen. Amen. Eine Frage, die man sich im Leben immer wieder stellen muss, ist die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste? Wir haben immer wieder einen Punkt, wo man sich vielleicht rekalibrieren muss, wo man sich neu ausrichten muss. Man muss sich vielleicht im Berufsleben fragen, was ist das Wichtigste jetzt für die Firma, vielleicht sogar fürs eigene Unternehmen. Wir müssen uns fragen, was ist das Wichtigste für unsere Familie? Diese Frage ist eine entscheidende Frage in einer Gesellschaft zum Beispiel, wo Karriere sehr wichtig ist. Da muss sich irgendwann der Vater oder auch die Mutter entscheiden, was ist wichtiger, dass ich die Karriere betreibe oder dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringe. Und diese Frage, was ist das Wichtigste, bestimmt unser Handeln, unser Denken und natürlich auch unser Gebetsleben. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es vor allem anfängt, unser Denken zu beeinflussen, dass wir uns immer wieder fragen, was ist das Wichtigste und dass wir dann im Gebet vor Gott kommen und dass wir dann aus dem Gebet und aus der Weisheit, die Gott uns vielleicht geben möge, handeln. Die Frage, was ist das Wichtigste, war auch eine der entscheidendsten und der vielleicht wichtigsten Fragen in der Kirchengeschichte. Ich behaupte, und ich weiß, damit stehe ich nicht allein, deswegen behaupte ich das auf ziemlich sicherem Grund, dass das sogar die entscheidende Frage der Reformation war. Die Reformation hat sich vor allem eine Frage gestellt, nämlich wozu ist die Kirche berufen? Mit anderen Worten, was ist das Wichtigste für die Kirche? Was muss sie tun? Wie soll sie es tun? Und dann natürlich auch die Frage, was für einen Effekt muss das im Leben der einzelnen Mitglieder mit sich bringen? All diese Fragen hat die Reformation gestellt und versucht zu beantworten. Und diese Fragen, die müssen wir uns ständig wieder stellen als Kirche und beantworten. Jetzt hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben im Johannesevangelium, gibt uns Jesus zumindest die Antwort auf die Frage, was das Wichtigste für unsere Gemeinschaft ist. Wir können uns alle Kirchenstrukturen erstmal beiseite legen und uns die Frage stellen, was ist das Wichtigste für die Gemeinschaft der Kirche, die wir haben. Seht ihr, Jesus wechselt hier die Adressaten vielleicht nicht, aber diejenigen, für die er betet. Jesus fängt auf einmal an, für mehr Menschen zu beten. Bis Vers 19 könnte man fast dazu neigen, das Gebet zu ignorieren, weil Jesus vor allem für seine Apostel betet. Für die letzten 11, die ihn nicht verlassen haben. Doch jetzt ab Vers 20 fängt Jesus an, für diejenigen zu beten, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind Jesu Worte. Jesus beginnt, für die zu beten, die durch die Predigten und Briefe der Apostel zum Glauben kommen. Er betet für die, die durch die Lehre der Apostel zum Glauben kommen. Er betet für die gesamte Kirche aller Zeiten. Er betet für dich und mich. Er betet für uns. Jesus ändert hier in Vers 20 auf einmal den Fokus von seinen Aposteln zu der gesamten Kirche. Aber was er nicht ändert, ist der Inhalt. Der Inhalt des Gebetes bleibt gleich. Er betet immer noch für Einheit. In Vers 9 hat er schon gesagt, damit sie eins seien, gleich wie wir, also gleich wie der Vater und der Sohn. Jesus hat dieses Gebet schon gesprochen für seine Apostel. Er betet es jetzt noch einmal für die ganze Kirche. Er betet immer noch für Einheit. Die Einheit der Kirche ist das, wofür Christus vor allem in diesem Gebet einsteht. Er sagt, er betet für die, die durch die Worte der Apostel an Christus glauben, damit sie eins sein. Das ist das Gebet unseres Herrn und Heilandes, des großen hohen Priesters, sitzen zu Rechten Gottes. Jesus weiß, dass die Menschen durch die Worte der Apostel zum Glauben kommen. Er betet nicht dafür, dass Menschen durch die Worte der Apostel zum Glauben kommen. Er weiß, dass dies geschieht, aber er bittet für die, die zum Glauben kommen, dass sie eins sein. Christi Anliegen für seine Kirche ist die Einheit. Und der Titel ist ziemlich einfach gewählt, denn ich habe das Offensichtliche des Textes genommen. Der Titel ist Christus betet für Einheit. Christus betet für Einheit. Und wir werden drei Punkte betrachten. Der erste Punkt wird sein, Einheit benötigt die Herrlichkeit. Der zweite Punkt ist, Einheit fördert die Mission. Und der dritte Punkt, Einheit zeigt die Liebe. Die Einheit der Kirche ist in der Geschichte immer eines der höchsten Prioritäten der Kirche gewesen. Und wenn wir die gesamte Kirchengeschichte anschauen, ist eigentlich eine relativ kurze Zeit, wo sehr viel Wert auch auf die Unterschiede der Kirche gelegt wird. Während der Reformation war die Einheit der Kirche oft die Grundlage für die Entscheidung der Reformatoren. Keiner der Reformatoren wollte die Kirche verlassen. Und wir haben Charaktere, die ziemlich stark gegen die Kirche geschrieben haben, aber die sich sicher waren, wir wollen die Kirche nicht verlassen, bis sie rausgeschmissen worden sind. Wir wissen sogar von großen Reformatoren, dass wenn wirklich wichtige Diskussionen aufkamen, dass sie Kompromisse eingegangen sind über Rituale, die noch in der Kirche vorhanden waren, die nicht biblisch waren, über vielleicht Traditionen, die eigentlich abgeschafft werden müssten. Und viele der Reformation haben gesagt, ja, aber mit Zeit. Wir dürfen nicht zu schnell vorangehen, damit wir die Einheit der Kirche nicht zerstören, damit wir niemanden übervorteilen, damit wir die Einheit der Kirche gewähren. Das Ziel war, dass die Kirche eins ist, wie es Jesus hier betet. Aber lasst uns betrachten, was bedeutet die Einheit, beziehungsweise wofür betet Jesus, wenn es um die Einheit geht. Das Erste, was wir betrachten werden, ist, die Einheit benötigt die Herrlichkeit. Einheit benötigt die Herrlichkeit. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt, den wir hier betrachten. Doch ist auch der wahrscheinlich entscheidendste Punkt, den wir heute Morgen betrachten. Also wenn ihr euch nicht so lange konzentrieren könnt, bleibt bitte noch bis zum Ende dieses Punktes bei mir. Geht Jesus hier nicht um eine Gemeinschaft, die sich einfach gut versteht. Jesus betet hier nicht für eine Gemeinschaft, die zusammenkommt und sich trifft und eine gute Zeit hat. Es geht hier nicht um einen Stammtisch oder einen Fußballclub. Jesus geht es hier um die Kirche. Um die Kirche, um seine eigene Gemeinde, um die Kirche Gottes, wie Paulus sie auch bezeichnet. Und dafür benötigt diese Gemeinschaft Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Jesus betet mehrmals, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. In Vers 22, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Dann in Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Jesus betet, dass die Kirche zur vollendeten, zur vollkommenen Einheit gelangt. Es ist letzten Endes die Einheit, die der Vater und der Sohn haben. Es ist die Einheit, die Dreieinigkeit in sich selbst hat. Diese Einheit wünscht sich Christus für die Kirche. Dafür betet Christus. Die Kirche soll eins sein, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Sie sollen im Vater und im Sohn sein. Und der Vater und der Sohn sollen in uns sein. Die Frage ist, wie soll das funktionieren? Christus und der Vater leben in perfekter Harmonie. Sie haben schon immer in perfekter Harmonie geliebt. Bevor irgendetwas entstanden ist, sind sie eins gewesen. Wie sollen wir als Kirche diese Einheit erreichen? Schließlich sind wir Menschen, gefallene Menschen in einer gefallenen Welt. Und wir versammeln uns nicht als eine Gruppe perfekter Wesen, die nur das Wohl des anderen im Sinne haben. Wir sind Sünder, die allein durch Gottes Gnade zusammengefügt wurden. Und selbst in Vereinen und Gemeinschaften, selbst in Parteien, wie wir wissen, selbst in Gruppen mit demselben Interesse und Hobby, gibt es ganz oft keine Harmonie, sondern Uneinigkeiten. Man streitet sich über Kleinigkeiten. Oft der Mensch in seiner Sündhaftigkeit denkt vor allem als erstes an sich selbst und dann ganz, ganz, ganz lange später an den Nächsten. Gott hingegen ist anders. Die Einheit der Dreieinigkeit ist so harmonisch, dass jede Person in der Dreieinigkeit den Willen der anderen Person in der Dreieinigkeit tun will. Christus sagt uns das ständig im Johannes-Evangelium, er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Er ist nicht gekommen, um das zu tun, was er will, sondern das, was der Vater will. Er wird zum Vater gehen und ihm etwas bitten und der Vater wird es tun. Innerhalb der Gottheit wollen die einzelnen Personen das tun, was die andere Person will. Weil es der gleiche Wille ist, weil es ein und derselbe Wille ist, weil in dieser Harmonie herrscht. Und das ist das Problem mit uns. Obwohl wir durch Christus errettet sind, ist das Stärkste, was wir haben, unser Eigenwille. Oftmals zumindest. Wir wollen vor allem das, was wir denken, das gut ist. Es geht uns vor allem um unser eigenes Wohl und unsere eigenen Ideen. Jesu Ziel ist es, dass wir eine Einheit haben, wie er und der Vater sie haben, wie sie in der Dreieinigkeit herrscht. Jesus betet deshalb, dass er uns die Herrlichkeit gegeben hat, die Gott ihm gegeben hat. Die Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, diese Herrlichkeit hat er uns gegeben. Achte darauf, Jesus betet, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Oder damit sie, ja, die Einheit benötigt die Herrlichkeit, nämlich Herrlichkeit Gottes. Christus hat uns die Herrlichkeit gegeben, damit wir eins sind, wie der Vater und der Sohn eins sind. Doch was ist diese Herrlichkeit? Wenn wir ehrlich sind, ist es oft ein Begriff, den wir benutzen, aber der nie oft klar definiert wird. Wir reden über Herrlichkeit Gottes und wie wichtig die Herrlichkeit ist, aber wir vergessen oft, was es bedeutet. Das liegt auch oft daran, dass der Begriff in der Bibel unterschiedlich verwendet wird, dass man Schwierigkeiten hat, eine einheitliche Definition für diesen Begriff zu finden. Aber was wir wissen, ist, dass Gott herrlich ist und dass seine Herrlichkeit vor allem Perfektion bedeutet. Paulus sagt uns in Römer 1, dass alle Menschen, nicht in Römer 1, in Römer 3, dass alle Menschen der Herrlichkeit mangeln, die sie vor Gott haben sollten. Dem Zustand, den sie bräuchten, um vor Gott bestehen zu können. Wenn wir vor Gott kommen, steht letzten Endes unsere Sünde im Weg und deshalb fehlt es uns an Herrlichkeit. Das ist das Argument, was Paulus in Römer 3 im Prinzip macht. Aber um wahre Einheit zu haben, fehlt es uns auch an Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist das, was wir brauchen. Wir haben gesehen, dass die Sünde in uns, unser Eigenwille, uns im Wege steht. Und deshalb will uns Christus die Herrlichkeit geben. Aber was genau ist diese Herrlichkeit? Was bedeutet es? Ich denke, die Herrlichkeit bedeutet zuallererst ein Entfernen unserer Sünden. Ein Wegnehmen von dem, was uns trennt. Ein Sünden vergeben und dann auch ein Verwandeln in das Bild Christi. In 2. Petrus 1, Vers 4 lesen wir, dass die Erlösung folgenden Zweck hat, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Petrus spricht hier davon, dass wir dieselbe göttliche Natur erhalten sollen. Er spricht von der göttlichen Natur, die Christus hat. Wir sollen Teilhaber werden der göttlichen Natur Christus, nachdem wir dem Verderben entflohen sind. Also nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Der Glaube soll oder hat den Effekt, dass wir verwandelt werden. Natürlich, wir sind nicht Christus und wir werden niemals Christus sein. Wir werden immer Geschöpf bleiben und er wird immer Schöpfer bleiben. Wir werden immer Mensch sein, er immer Gott. Und dennoch haben wir die Verheißung, dass wir verwandelt werden sollen, dass wir verherrlicht werden. Genau davon spricht Christus hier. Er hat uns die Herrlichkeit gegeben, er hat unsere Sünde entfernt und verwandelt uns in einen neuen Menschen, eine neue Natur. Die Bibel sagt auch, dass unser äußerer Mensch stirbt und unser innerer geistlicher Mensch wachsen wird. Calvin hat diesen Vers kommentiert, indem er sagt, dass Christus sogar in seiner menschlichen Natur die göttliche Herrlichkeit wiedergespiegelt hat. Dass er uns dahin bringen will, dass wir das auch tun. Das ist das, worum Jesus hier bittet. Christus als Mensch Gott, aber auch allein in seiner menschlichen Natur hat die Göttlichkeit so sehr wiedergespiegelt, dass es offensichtlich war. Und zu dem Punkt, dass diese Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird, dazu will auch Christus uns bringen. Letzten Endes will er das nicht nur tun, diese Herrlichkeit wird uns zugesprochen. Jesus sagt, er hat uns die Herrlichkeit gegeben, die wir brauchen, um eins zu sein. Die Einheit, die wir als Kirche haben sollten, benötigt die Herrlichkeit Gottes. Die Kirche Jesu Christi ist nicht eins, weil wir alle gleich sind, sondern weil wir alle in das Bild Christi verwandelt werden. Dafür sollten wir beten. Mit Christus. Wir sollten für diese Einheit beten. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir diese Einheit auch wahrscheinlich im Hier und Jetzt nie vollkommen erreichen werden. Deshalb sollten wir uns umso mehr auf die Einheit freuen, die wir haben werden, wenn wir im Himmel sind, wenn wir verwandelt werden, vollkommen verwandelt werden in unseren neuen Leib, in die Herrlichkeit, die wir haben sollten. Wenn wir im Himmel in perfekter Harmonie miteinander und mit Gott leben, wie Christus sagt, dass sie in mir und du in mir und wir in ihnen und sie ineinander eins sind. Das ist klar, perfekte Harmonie, die wir eines Tages leben werden. Die Harmonie benötigt die Herrlichkeit Gottes. Lasst uns den nächsten Punkt betrachten, nämlich Einheit fördert Mission. Einheit fördert Mission. Achtet auf Vers 21, dort heißt es, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie eins in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesu Hauptziel immer noch ist die Einheit. Jesus will, dass wir als Kirche eins sind. Was wir jetzt betrachten werden, ist ein Nebeneffekt dieser Einheit, wenn wir so wollen. Etwas, was daraus folgt, wenn wir eins sind. Aber wir müssen verstehen, dieser Nebeneffekt kann nicht passieren ohne die Kirche und vor allem die Einheit der Kirche. Jesu Bitte ist, dass wir eins sind, damit die Welt glaubt, dass der Vater ihn, also Christus, gesandt hat. Ich weiß nicht, ob euch die Kette hier aufgefallen ist, aber Jesus hat zuerst in Vers 9 gesagt, dass die Einheit der Apostel wichtig ist. Er betet für die Einheit der Apostel. Durch die Apostel sollen dann wiederum andere Menschen zum Glauben kommen, unter anderem wir. Dann sollen die, die zum Glauben gekommen haben, eins sein, die Einheit haben, damit durch diese Einheit wieder sichtbar wird, dass der Vater Christus gesandt hat und die Leute zum Glauben kommen. Die Einheit der Kirche Jesu Christi ist notwendig, würde ich sagen, für die Mission. Unser Zeugnis für Christus ist vor allem dann ein Zeugnis, wenn die Welt sieht, dass wir vereint sind in Christus. Das bedeutet, vereint sind in der Wahrheit Gottes. Das ist das Zeugnis an die Welt, wodurch sie erkennt, dass Christus vom Vater gesandt ist. Aber lasst uns anschauen, was es bedeutet. Lasst uns das Ganze entfalten. Ich denke, als reformierte Christen, sofern ihr euch als reformiert bezeichnen würdet, sind wir ziemlich stark darin, zu betonen, dass das Wort gepredigt werden muss. Das Neue Testament macht ziemlich klar und ziemlich deutlich, dass niemand glauben kann, wenn der Heilige Geist nicht die Wahrheit des Evangeliums in ihm anwendet. Um diese Wahrheit anzuwenden, muss er die Wahrheit zumindest lesen, aber vor allem auch hören. Das Wort muss gepredigt werden. Wir dürfen niemals denken, und das ist der Fehler, den wir vielleicht machen könnten, dass es ausreicht, wenn wir das Wort predigen. Wenn es ausreicht, solange das Wort geredet wird oder vorgelesen wird, ist alles gut. Erstens müssen wir uns immer bewusst sein, dass das Wirken des Geistes notwendig ist. Die Predigt allein löst das Problem nicht. Die Predigt ist das Mittel, das Gott durch seinen Geist benutzen will. Und zweitens müssen wir auch so leben, wie das Wort es von uns fordert. Unser Zeugnis ist wichtig. Und in diesem Fall bedeutet es auch die Einheit. Die Einheit der Gemeinde, die Einheit der Kirche wird von Gott genutzt, um Menschen zum Glauben zu bringen. Jesus bittet, dass wir eins sind, damit die Welt glaubt. Unsere Einheit ist ein Zeugnis für die Wahrheit für die Welt. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Kirche eine Einheit war. Sie wird bezeichnet als ein Leib und eine Seele. Sie war in vielleicht sogar fast perfekter Harmonie. Sie haben alles miteinander geteilt, Besitztümer und Probleme. Sie haben gute wie schlechte Zeiten miteinander geteilt. Aber was war die Folge dieser Einheit? Dass die Kirche wuchs. Sie wuchs und wuchs. Und jedes Mal, wenn die Kirche wieder zurück zur Einheit gefunden hat, lesen wir, dass die Kirche wieder gewachsen ist. Es sind Probleme aufgetreten und die Probleme wurden gelöst und die Kirche ist gewachsen. Und das, was wir tun, das, wie wir handeln, hat einen Einfluss auf die Verkündigung unseres Evangeliums. Ich denke, dessen sollten wir uns bewusst sein. Wenn wir die Einheit vernachlässigen, dann vernachlässigen wir auch die Predigt des Evangeliums. Ich weiß nicht, ob ihr den bekannten Satz von Assisi kennt. Ich glaube, Assisi hat ihn gesagt. Verkündige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Wir sind uns einig, dass diese Aussage falsch ist. Die Aussage ist falsch. Der Satz sollte lauten, verkündige das Evangelium vor allem mit Worten. Vor allem, das ist das primäre Mittel, was Gott nutzt, doch niemals ohne das entsprechende Leben. Das Mittel, was Gott nutzt, ist das Wort, das gepredigt wird, aber unsere Handlungen, wie wir uns verhalten, vor allem wie wir uns untereinander verhalten, beeinflusst das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums, beeinflusst die Mission. Und deshalb ist die Einheit der Kirche so wichtig. Jesus sagt hier, wenn wir eins sind, werden dadurch Menschen glauben, dass der Vater Christus gesandt hat. Als Christen sind wir dafür bekannt, dass wir wollen, ich hoffe zumindest, dass wir dafür bekannt sind, dass so viele Menschen wie möglich das Evangelium glauben. Wir bemühen uns, jedem das Evangelium zu erklären. Und das ist in Einklang mit der Schrift. Paulus sagt, dass es der Wille Gottes ist, dass alle die Wahrheit erkennen. Und das ist gut, das ist richtig. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr dazu begabt seid, euren Freunden und Arbeitskollegen oder wem auch immer das Evangelium zu erklären, dann macht es, hört niemals damit auf. Doch was Jesus hier auch sagt, ist, dass die Einheit der Kirche dafür benötigt wird. Die Einheit ist der entscheidende Ausgangspunkt der Mission. Die Einheit, die wir sonntags zusammen haben oder vielleicht auch mittwochs in einem kleineren Kreis, ist der Ausgangspunkt für unsere Mission. Paulus sagt sogar im Korintherbrief einmal, dass wenn Fremde zu euch kommen und die Wahrheit in eurer Gemeinde gepredigt wird, dann werden sie auf die Knie fallen, weil sie ihre Sünden erkennen. So einen Eindruck sollte die Einheit der Kirche machen. Generell sagt uns auch die Bibel immer wieder, dass es keine Mission außerhalb der Kirche geben kann, außerhalb der Einheit der Kirche. Mission ist nach außen gerichtet an diejenigen, die nicht glauben, aber sie wird getragen und gestützt und kommt aus der Kirche heraus. Niemand kann sich selbst zum Missionar nennen. Niemand kann sagen, ich werde Missionar oder Evangelist und gehe auf die Straße und mache das jetzt. Das ist nicht das, was uns das Wort Gottes sagt. Selbst Paulus und Barnabas haben sich das nicht erlaubt, obwohl sie vielleicht die größten Missionare des Neuen Testaments waren. Heißt, als der Heilige Geist ihnen zeigte, dass sie Missionare sein sollten, dass der Heilige Geist der Gemeinde deutlich gemacht hat, dann sind sie nicht einfach losgegangen. Sie haben mit der Gemeinde zusammen eine Zeit lang gefastet und gebetet, die Berufung geprüft. Sie haben sich selbst der Kirche unterstellt, keine Spaltungen oder sonstige Anfeindungen zu produzieren. Und sie sind erst losgegangen, als die Kirche sie da ausgesandt hat. Das heißt, für diesen Dienst eingesetzt und gesegnet hat. Daran sehen wir schon, dass der Missionsdienst, die Mission niemals losgelöst von der Kirche sein kann. Niemals individuell geschehen kann. Die Kirche ist der Ausgangspunkt der Mission. Aber wir sehen in dem Gebet Jesu hier in Kapitel 17 noch mehr. Nämlich nicht, dass die Kirche nicht nur der Ausgangspunkt der Mission ist, sondern die Mission selbst ist. Die Kirche selbst ist die Mission an die Welt, wenn sie eins ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht so faszinierend findet wie ich, aber ich finde es nicht nur faszinierend, ich finde es befreiend. Wir müssen uns nicht ständig Gedanken darüber machen, wem, wann und wie wir das Evangelium jemandem mitteilen müssen, auch wenn es gewisserweise unsere Pflicht ist. Wir müssen uns nicht ständig Gedanken darüber machen, ob ich vielleicht Evangelist werden sollte oder ob ich vielleicht Gott besser dienen könnte, wenn ich Missionar werde, sondern wir können das meiste für die Mission tun, wenn wir die Einheit in der Kirche bewahren, wenn wir als Gemeinde eins sind. Denn die Einheit, die wir haben, ist das Zeugnis an die Welt, dass Christus vom Vater gesandt worden ist. Wisst ihr, was das eigentlich Wunderbare an dieser Aussage ist, an diesem Gebet ist, dass Christus jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, als unser Hohepriester und genau das für uns betet, dass wir eins sind, dass wir eine Einheit sind. Geht es in erster Linie nicht um das, was wir tun sollen, auch wenn das wichtig ist, sondern es geht darum, was Christus für uns betet. Ich denke, wir dürfen diesen Fokus nie verlieren, wir dürfen nie vergessen, was hier geschieht. Christus betet für uns, für Gemeinschaft. Die Einheit ist wichtig, weil es die Basis der Mission ist. Aber die Einheit ist auch wichtig und das ist der letzte Punkt heute Morgen, denn Einheit zeigt die Liebe. Jesus betet für die Einheit der Kirche in Vers 23. Und dann sagt er, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Wir sehen ja gleich wieder, dass ein Effekt der Einheit. Der eine Effekt war Mission. Der andere Effekt ist, dass die Welt erkennt, dass Gott uns liebt. Und nicht einfach irgendwie liebt, sondern so liebt, wie er Christus. Also es ist ziemlich unpopulär zu sagen, dass Gott unterschiedliche Menschen unterschiedlich liebt, aber das Wort Gottes sagt es uns, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, zum Beispiel. Aber hier sagt uns Jesus, Gott liebt die ganze Welt, das wissen wir aus dem Johannesevangelium, aber er sagt, meine Kirche liebt Gott wie mich selbst. Das ist das, was Christus uns zuspricht. Unsere Einheit als Kirche ist dieses Zeichen für die Welt. Unsere Einheit sollte die Einheit innerhalb der Gottheit widerspiegeln. Das ist eigentlich die Idee, dass wir in ihm, wie der Vater in ihm ist. Das sollte unsere Einheit sein. Und diese Einheit innerhalb der Gottheit ist eine Einheit, die die Liebe zeigt. Das ist das Argument von Johannes im ersten Johannesbrief. Und unser Einssein als Kirche sollte diese Liebe widerspiegeln, weil sie in Christus gegründet ist. Dadurch ist es möglich, nur dadurch, dass wir in Christus gegründet sind und in Christus eine Einheit, ist es möglich, dass wir als Geschwister überhaupt zusammenkommen können. Ich weiß nicht, wer von euch mit mir gerne Zeit verbracht hätte, wenn er mich auf der Straße getroffen hätte oder in der Schule oder sonst wo. Jesus ist die Einheit der Kirche so wichtig, dass er selbst sogar gesagt hat in Markus 4, Wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Christus selbst, obwohl er wusste, wer seine leiblichen Eltern waren, und er wusste, dass Maria und Jakobus und Judas und wie seine anderen Brüder hießen, draußen standen. Aber was er deutlich macht, ist, die Einheit, die wir in Christus haben, ist vielleicht manchmal enger und kostbarer und erbauender als die Einheit, die wir in der Familie haben. Im Idealfall ist beides gleich, weil die Familie, wie wir glauben und zur Gemeinde gehören, aber manchmal ist es nicht der Fall. Und da ist es uns ein Trost, dass wir eine Einheit sind, eine Familie sind, wo Christus sagt, er ist unser Bruder geworden. Und wir sind Gottes Kinder geworden. Und das zeigt die Einheit. Christus verspricht uns hier, dass der Vater uns liebt, wie er Christus geliebt hat. Und das sollte für uns ein Trost sein und eine Freude sein. Vor allem in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der Familie zerfällt. Aber die Werte der Familie sind nicht mehr vorhanden. Und da ist es anscheinend nicht so beeindruckend, sich darüber Gedanken zu machen, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Was bedeutet heute schon noch Kind sein? Oder Vater sein? Wir leben in einer Gesellschaft, wo verschiedenste Elternteile zusammen in einem Haushalt leben, mit Kindern von verschiedenen Partnern. Und keiner weiß, wer wessen Bruder oder Schwester ist. Und keiner weiß, wer wie verwandt ist. Und am Ende hat Familie keinen Wert mehr. Doch für Gott bedeutet sein Kind sein, sein Kind zu lieben. Das macht Gott von Anfang an in der Schrift deutlich. Bedeutet, sein Kind so sehr zu lieben, seine adoptierten Kinder so sehr zu lieben, dass er seinen einzigen eigenen Sohn dafür opfert. Das bedeutet für Gott Liebe. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er für uns sorgt. Er gibt uns, was wir benötigen. Er gibt uns zu essen, zu trinken. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Bedeutet, er trägt uns durch schwere Zeiten. Er führt uns sogar durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Das bedeutet für Gott Vater sein, für uns seine Kinder sein. Genau diese Liebe wird sichtbar in unsere Einheit. Das ist die Verheißung, die wir in diesem Wort haben. Wenn wir ein Ziel als Gemeinde haben sollten, wie wir als Gemeinde sein sollten, dann sollte unser Ziel sein, eins zu sein. Denn dafür betet Christus hier als unser Hohepriester. Dafür betet Christus nicht nur im Johannes 17, sondern jetzt noch zur Rechten des Vaters für unsere Einheit. Sie ist ihm so wichtig, dass er uns dafür sogar die Herrlichkeit gegeben hat, wie wir gelesen haben. Die Herrlichkeit, die er selbst erhalten hat. Die Einheit ist ihm so wichtig, dass er uns verwandeln will in sein eigenes Ebenbild. Und diese Einheit sollte zur Folge haben, dass die Welt erkennt, dass Christus vom Vater gesandt ist und dass sie erkennt, dass der Vater uns, lasst uns beten.